Deutschlandfunk Interview.
Ein Jahr vor dem regulären Bundestagswahltermin stellt sich die SPD also inhaltlich auf für den Wahlkampf. Dabei stehen dem neuen Strategiepapier, das gestern vorgelegt wurde in Berlin, steht wenig vom Ukraine-Krieg oder auch vom Streitthema Migration, sondern alles dreht sich eben um ein Thema: Entlastungen für die arbeitende Bevölkerung, auch um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und ihren wichtigsten Konkurrenten im Rennen ums Kanzleramt hat die SPD auch schon ausgemacht. Stefan Dietjen weiß mehr.
Wenn führende Sozialdemokraten wie der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil oder der neue Generalsekretär Matthias Miersch ihre Partei in diesen Tagen auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf einstimmen, wird klar, das Programm, mit dem die SPD ihren Stimmungsrückstand gegen die Union aufholen will, hat einen Namen.
Immer wenn Friedrich Merz, das ist ein zentraler Unterscheidungspunkt, den wir auch zu Friedrich Merz und der Merz-CDU haben.
Dass diese Merz-CDU so, glaube ich, alles verkörpert.
Ich bin davon überzeugt, dass Friedrich Merz und seine Politik von gestern, es geht um die Frage, wir oder die Merz-CDU.
Knapp 6 Minuten sprach Lars Klingbeil gestern zum Auftakt der zweitägigen SPD-Vorstandsklausur. 5-mal fiel dabei der Name Merz. Ein einziges Mal, nach 3,5 Minuten, wurde auch der amtierende Kanzler beim Namen genannt. Kaum noch überraschend, nicht alleine.
Wollen Sie Friedrich Merz oder Olaf Scholz als Bundeskanzler?
Der designierte Kanzlerkandidat der Union ist aus Sicht der SPD der perfekte Gegenpol und die Wahlkampfstrategen im Willy-Brandt-Haus werden in den kommenden Monaten keine Gelegenheit auslassen, Merz als Wiedergänger einer überkommenen neoliberalen Ideologie und Mann des Großkapitals zu porträtieren.
Unser Weg, den wir als Sozialdemokratie gehen und den wir heute auch noch mal bestärken werden, der steht dem zu 100% entgegen,
verspricht Klingbeil. Mit einem 6-seitigen Grundsatzpapier skizziert die SPD-Führung ihre programmatischen Schwerpunkte. Der Titel fasst zusammen: Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze sichern, Beschäftigte entlasten. Unter anderem werden Steuererhöhungen für die, Zitat, allerhöchsten Einkommen gefordert, um eine Steuerentlastung für den Großteil der Menschen zu finanzieren. Der Mindestlohn soll schrittweise auf 15 Euro steigen. Zudem fordert die SPD Investitionen in die Infrastruktur und staatliche Hilfen für die Wirtschaft. Eine neue E-Auto-Prämie, steuerliche Vergünstigungen als Investitionsanreize für Unternehmen und den seit langem umstrittenen Industriestrompreis. Und es ist klar, all das ist mit den verfügbaren Haushaltsmitteln nicht finanzierbar.
Insgesamt steht das Ziel, dass wir mehr finanzielle Mittel brauchen, um Industriearbeitsplätze in diesem Land zu sichern, um das Land stark zu halten.
Das heißt, ohne dass es so ausgesprochen wird, die Schuldenbremse soll deutlich gelockert werden. Konkret fordert die SPD, einen Investitionsfonds einzurichten, der als schuldenfinanziertes Sondervermögen neben dem Bundeshaushalt eingerichtet werden könnte. Als Kronzeugen für diesen Vorschlag beruft sich Klingbeil auf den Bund der deutschen Industrie und den Deutschen Gewerkschaftsbund. Beide Verbände hatten sich für einen solchen Investitionsfonds stark gemacht. Die Sozialdemokraten stellen sich damit auf einen Wahlkampf ein, der von einer sich verschlechternden Wirtschaftslage geprägt sein dürfte. Diskussionen um Werksschließungen und Entlassungen beim Volkswagen-Konzern werden nur als Vorboten kommender Entwicklungen gedeutet. Der Wahlkampf könnte damit, das ist jedenfalls die Hoffnung, mehr von einer klassischen Gegenüberstellung traditioneller wirtschafts- und sozialpolitischer Vorstellungen als von den Themen Migration, Sicherheit und Ukraine bestimmt werden.
Informationen von Stefan Dietjen aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir können diese Vorschläge der SPD und auch die der Union, die zur Wirtschaftspolitik kursieren, jetzt ein wenig genauer beleuchten mit Veronika Grimm, Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen. Schönen guten Morgen, Frau Grimm.
Guten Morgen, Frau Schmidt-Mattern.
Wir haben gerade schon ein paar Details gehört zu den Vorschlägen der SPD. Da ist also die Rede von einer grundlegenden Einkommenssteuerreform. 95% der Steuerzahlenden sollen da entlastet werden. 1%, also die super Bestverdienenden, die sollen das finanzieren. Dann gibt es unter anderem geplante Investitionsförderungen für alle Unternehmen, die Made in Germany investieren und produzieren. Es gibt E-Autokauf. Prämien. Es gibt eine geplante Erhöhung des Mindestlohns und so weiter und so weiter. Unterm Strich erstmal global gefragt, Frau Grimm, überzeugen Sie diese Vorschläge?
Ehrlich gesagt, so richtig überzeugen mich die Vorschläge nicht. Die richten sich natürlich an den Wähler. Der Wahlkampf steht bevor. Das Programm konzentriert sich doch weniger auf staatliche Einnahmen mit von den höchsten 1% wird man jetzt nicht genug bekommen, um all das zu finanzieren, was man sich da vorstellt. Also im Endeffekt heißt das mehr Schulden und mehr Förderung. Und jetzt fragt sich natürlich, ist es klug, dass der Staat sich in immer mehr Bereiche einmischt? Der Staat ist ja nicht besonders agil, besonders schnell, sondern es geht langsam, wenn der Staat sich einmischt. Es muss alles besprochen und konsentiert werden. Das haben wir jetzt ein paar Jahre erlebt, wie das funktioniert. Wenn der Staat sich auf kraftvolle Maßnahmen einigen will, dann wird das in einer Koalition mit 3 Koalitionspartnern schnell zerredet. Und deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das die richtige Lösung ist. Und ein weiterer Aspekt ist natürlich, vieles liest sich eher wie ein Konjunkturprogramm, aber wir haben eigentlich tiefgreifende strukturelle Probleme, die man eben nicht so schnell löst. Und da steht natürlich der Wunsch, vor dem Wahlkampf die Wirtschaft noch anzukurbeln, dem entgegen tatsächlich diese Strukturprobleme zu lösen. Für Strukturprobleme gibt es nie eine schnelle Lösung und es sind auch meistens Maßnahmen, die man braucht, die erstmal den Menschen nicht direkt nützen, sondern einfach die Wirtschaft wieder ankurbeln und dann in der langen Frist das Wachstum wieder beflügeln. Und deswegen ist das natürlich zum Teil auch kritisch zu sehen.
Ist das denn überhaupt sinnvoll? Ist das glaubwürdig, vertrauensschaffend, wenn man jetzt Pläne, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, zugleich verbindet oder in die Verpackung eines Wahlkampfprogramms packt?
Ja, ich glaube, es gibt da wirklich ein Spannungsfeld und das wird für alle Parteien so sein. Das, was man jetzt eigentlich vorschlagen muss, um tatsächlich Deutschland Gutes zu tun, Blick auf das Wirtschaftswachstum in der mittleren Frist, das sind alles Maßnahmen, die für den Wahlkampf nicht unbedingt geeignet sind. Geht es darum, dass man die Strukturprobleme tatsächlich angeht? Da geht es zum Beispiel darum, in den sozialen Sicherungssystemen zu gucken, wie kann man die Kosten senken? Das sind unbeliebte Themen. Da geht es darum, wie kann man die Energiemärkte effizienzorientiert reformieren, damit die Energiepreise strukturell sinken und nicht nur durch staatliche Förderung, die man ja dann irgendwie auch finanzieren muss, deswegen auch die Schuldenaufnahme. Und das ist natürlich, sind natürlich Themen, mit denen man bei den Wählern im Wahlkampf ganz schwer punkten kann. Und das ist schon ein großes Spannungsfeld, in dem wir in Deutschland gerade stehen.
Wir sehen es aber ja fast jeden Tag am Umgang der Ampelkoalition innerhalb der Parteien miteinander, dass man auch in der Wirtschaftspolitik kaum auf einen gemeinsamen Nenner kommt, sei es nur der Streit um die Schuldenbremse, wo Grün und SPD das gerne hätten und die FDP Nein dazu sagt. Heißt das mit anderen Worten, bis zur nächsten Wahl werden wir gar nicht mehr stringente Mittel erwarten können von dieser Ampel, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen?
Ja, wir sehen ja, dass die Ampelpartner sehr unterschiedliche Wirtschaftsphilosophien haben und sehr unterschiedliche Wirtschaftspolitik betreiben wollen. Das ist evident und mit diesem Programm spitzt sich natürlich diese Diskussion in der Ampel auch noch weiter zu. Ich vermute mal, dass die FDP jetzt nicht vor Freude im Kreis springen wird über die Vorschläge. Und das ist natürlich etwas, was dann die aktuelle Legislaturperiode unmittelbar betrifft. Man sollte sich in der Tat einigen auf wachstumsfördernde Maßnahmen, damit wir so ein bisschen jetzt wieder wirtschaftlich in Fahrt kommen. 2 Jahre ohne Wachstum mit Schrumpfung.
Was heißt das konkret, Frau Grimm, wachstumsfördernde Maßnahmen? Was schwebt Ihnen da konkret vor?
Ja, was sinnvoll ist, ist durchaus die Abschreibungsmöglichkeiten, die hier diskutiert werden. Ich glaube, da lässt sich auch ein Konsens herstellen, dass man einfach für Unternehmen, die investieren, günstigere Rahmenbedingungen schafft. Das sind schon sinnvolle Elemente, wenn man sich jetzt nicht dazu versteigt, sie dann nur für spezielle Investitionen zu eröffnen. Das dürfte wieder zu viel Gerangel darum sorgen, für was denn? Und dann eben auch für Unsicherheit bei den Unternehmen, wer denn nun begünstigt wird. Generell ist es natürlich so, dass diese vielen kleinteiligen Maßnahmen, die Förderprogramme, die Konditionalitäten, unter denen dann die Förderung vergeben wird, das schafft natürlich viel Unsicherheit in der Wirtschaft, weil es eben eine Unberechenbarkeit schafft und man erstmal eine hohe Komplexität hat, wenn man Investitionsentscheidungen treffen will. Bei der Kapitalbeschaffung macht das Schwierigkeiten, denn der Bank gegenüber zum Beispiel ist dann gar nicht so richtig transparent. Ist das wirklich nachhaltig, was dann da vorgeschlagen wird? Bleibt die Finanzierung, die Förderung bestehen? Und dann ist es natürlich so, dass viele Unternehmen jetzt in verschiedenen Bereichen erstmal abwarten mit ihren Investitionen, weil man darauf hofft, dass wieder Fördermaßnahmen angekündigt werden.
Kommen wir nochmal zurück auf das SPD-Papier. Sind denn diese Vorschläge aus Ihrer Sicht überhaupt finanzierbar, beziehungsweise nur mit einer Lockerung der Schuldenbremse, wofür ja dann die SPD nach der Wahl auch Koalitionspartner finden müsste, die dabei sind?
Ja, genau. Also das ist sicherlich aus sich heraus nicht finanzierbar, sondern man muss dann die Schuldenbremse lockern. Das ist ja auch eine Diskussion, die anhält, schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit es die Schuldenbremse gibt. Andererseits ist es natürlich so, dass man die Schuldenbremse, das haben wir im Sachverständigenrat ja auch vorgerechnet, man könnte so ein bisschen lockern, aber das schafft eben, wenn man nicht möchte, dass der Schuldenstand dauerhaft ansteigt, schafft das nicht so viele Spielräume. Also auch von daher ist es so, dass man eigentlich nicht hoffen kann, dass wenn man die Schuldenbremse lockert, man dann tatsächlich genügend Spielräume hat, um das alles zu finanzieren. Und die zweite Problematik, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, das ist jetzt kein Paket, das auf einen langfristigen Wachstumspfad führt, weil natürlich zu erwarten ist, dass diese Subventionen, diese Hilfen, die da angekündigt werden, eben nicht durchhaltbar sind und irgendwann auch wieder eingesammelt werden müssen.
Und keinesfalls erwähnt wird bei den Vorschlägen, die jetzt gemacht werden, um die Bürger zu entlasten, fällt kein Wort darüber, dass es auch neue Belastungen geben wird, also die steigenden Abgaben, absehbar steigenden Abgaben im neuen Jahr für Pflege und Krankenversicherung.
Ja, es ist sicherlich so, dass in den sozialen Sicherungssystemen die Abgabenlast steigen wird. Das wird ja schon sehr, sehr lange diskutiert bei der Rente. In der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es Reformbedarfe, einfach weil unsere Gesellschaft auch immer älter wird und immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, immer mehr Rentner finanzieren müssen. Und dem stellt sich die Ampel nicht. Davon kommt natürlich in diesem Programm, wird auch kein Wort darüber geredet. Das ist ein sehr unbeliebtes Thema. Jeder, der sich zur Rente äußert, ist eigentlich großen Anfeindungen ausgesetzt. Und das ist mit Blick auf den Wahlkampf natürlich ein großes Problem. Die Abgabenlast wird in dem Bereich immer stärker ansteigen und auch der Zuschuss des Bundes zur gesetzlichen Rentenversicherung, der ja aus dem Haushalt kommt, der einen großen Teil des Haushalts ausmacht und eben die Spielräume im Haushalt für andere wichtige Themen wie Verteidigung, Bildung, Infrastruktur, Investitionen immer weiter auffrisst. Und das muss ein Thema sein, dem sich eigentlich alle demokratischen Parteien widmen müssten, aber das regelmäßig unter den Tisch fällt.
Mit Veronika Grimm war das. Ihre Einschätzungen, das Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen, so rum muss es richtig heißen. Wir haben gesprochen über das SPD-Strategiepapier und die Pläne für die Wirtschaft im aufkommenden Wahlkampf. Dankeschön für diese Einschätzung, Frau Grimm.
Ich danke Ihnen.